Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier ist wie immer Bernd Landwehr und ich freue mich auf den Gast heute. Ich habe einen sehr netten Gesprächspartner, auf den ich jetzt eine ganze Weile gewartet habe. Ich sage hallo, Sebastian Deckert.
Hallo Bernd, ich freue mich sehr über die Einladung.
Ich habe gerade gesagt, wo ich eine Weile drauf gewartet habe, damit war gemeint, wir haben schon mal miteinander gesprochen und ich habe tatsächlich vorher nachgeschaut, wann das gewesen ist. Kannst du dich erinnern? Weißt du es noch?
Puh, das letzte Mal, dass wir im Podcast gesprochen haben, ist sicherlich schon
eine
ganze Weile her. Das könnte eventuell gewesen sein während des Giro d'Italias in der Corona-Zeit 2020. Kann das sein?
Ja, du bist besser als ich im Erinnern. Damals noch warst du noch in einer anderen Funktion. Heute bist du Head Coach beim Team Tudor Pro Cycling. Und darum soll es auch heute in dieser Podcast-Folge gehen. Zum Start würde ich ganz gerne nochmal auf das vergangene Wochenende zurückgucken. Mailand-Sanremo. Und fand das gerade auch also wie ihr euch als Team verkauft habt, auch wenn es jetzt am Ende kein super, super, super Top-Ergebnis geworden ist, aber fand ich gerade jetzt auch im Finale, wart ihr sehr, sehr sichtbar und mit Marius Meierhofer, der da Matteo Trentin in den Poggio reinfährt, fand ich ziemlich beeindruckend.
Ja, ich denke, Mailand-Sanremo, das erste Monument des Jahres, auch für uns als Team, war es jetzt das dritte Monument, das wir gefahren sind. Wir sind im letzten Jahr auch schon Mailand-Sanremo gefahren und dann zum Ende des Jahres die Lombardei-Rundfahrt. Und für uns war das doch ein ziemlich steiler Lernprozess, den wir dort durchlaufen haben. Wenn wir nochmal 365 Tage zurückschauen. Und wir haben so gesagt, für uns ist das eigentlich jetzt das erste Monument, mit dem wir wirklich mit dem, Ergebnis Ambitionen ins Rennen gehen. Also es war jetzt eigentlich das erste Mal der Fall, dass wir wirklich Fahrer dort auch oder ein Team insgesamt am Start hatten, das weiß, worauf es ankommt, das dementsprechende Erfahrung mitgebracht hat, um ganz vorne mit reinzufahren und wirklich auch einen Einfluss auf das Rennen zu nehmen. Und das ist letztlich auch das, woran wir im Hintergrund am meisten arbeiten, dass wir einfach Möglichkeiten schaffen für die Fahrer, ins Finale reinzukommen und dann dort am Ende die Beine sprechen zu lassen und einfach die Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss dann erhöhen können. Und ich denke, da hatten wir eine ganz gute Herangehensweise. Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung. Wir hatten einen guten Plan, eine gute Taktik. Am Renntag dann sind wir halt nicht die einzige Mannschaft, die da am Start steht, sondern es sind viele andere auch, die auch einen Plan verfolgen. Es geht da nicht immer zu 100% auf, aber wir haben uns gezeigt, wir hatten die Möglichkeit, wirklich ganz vorne reinzufahren und am Schluss haben halt ein paar Prozent gefehlt, um dann in der allerersten Gruppe mit anzukommen.
Du hast jetzt wunderbar in deiner Antwort all das, was ich mir so überlegt habe, worüber wir in dieser Podcast-Folge sprechen können, schon so ein bisschen mit angerissen. Also die Entwicklung des Teams, wo es herkommt, was eure Strategie ist. Das finde ich eigentlich total schön, mit dir die Möglichkeit haben, mal über so einen Blick reinzufinden in eine Mannschaft, die ja noch ganz am Anfang steht. Also es ist jetzt überhaupt erst die zweite Saison als Pro-Team, als wenn man so will, vorher war es auf Conti-Niveau. Ihr habt nach der Saison 2023 habt ihr euch auch stark verändert und du hast es gerade auch gesagt, dass ihr jetzt auch woanders steht mit dem Team, mit den Ansprüchen, die ihr habt. Ihr habt jetzt vor wenigen Wochen bei Paris-Nizza den ersten Sieg mit Arvid de Kleijn auf World Tour Level eingefahren. Ich vermute, das war bei euch so ein Erfolg einzufahren, war wahrscheinlich auch so ein Meilenstein, den ihr euch im Team wahrscheinlich auch gesetzt habt, oder?
Ja, definitiv. Also das sind ja auch immer dann natürlich Meilensteine, die irgendwo nach außen wirksam sind oder nach außen sichtbar sind. Für uns ist eigentlich viel wichtiger der Prozess, der dann dazu geführt hat, dass wir dort angekommen sind. Also letztlich ist es natürlich schön, dann ganz oben auf dem Siegerpodest zu stehen und diese Bilder und diese Emotionen zu haben, dass dann wirklich alles zusammengekommen ist. Was man halt dann auch leider nicht sieht, sind all die die Stunden und auch die Momente, wo es dann gerade so nicht geklappt hat, aber wo auch eine super Arbeit geleistet worden ist. Und ich denke jetzt gerade Paris-Nizza zusammen mit der Sprintgruppe rund um den Arvid, die haben wirklich lange und hart gearbeitet, waren oft sehr nah dran, haben eine stetige Weiterentwicklung genommen seit dem letzten Jahr. Also wenn man gerade den Arvid als Beispiel nimmt, wenn man sich überlegt, wo er hergekommen ist, wo er stand zu Beginn des letzten Jahres und wo er jetzt steht, ich denke, das ist schon ein bisschen bezeichnend, ja, sag ich mal, für den Aufschwung des gesamten Teams irgendwo.
Da würde ich gerne mal diesen Prozess jetzt ein Stück weit auch nachzeichnen. Machen wir mal 3 Schritte zurück. Also, was die meisten Hörer wahrscheinlich wissen, ist, dass es ein Projekt ist, was sehr stark durch Fabian Cancellara geprägt und angeschoben ist. Das darf man, glaube ich, so sagen. Und dass das auch dahinter steckt und mit Tudor da auch ein Unternehmen da ist, was auch schon immer deine Verbindung hat und ein Stück weit eine gibt es im ganzen Team. Nicht nur eine Schweizer Lizenz, sondern wahrscheinlich ist es auch stark geprägt und können wir nachher noch drüber reden. Aber es ist halt etwas, was in der Entwicklung noch ganz am Anfang steht. Mhm. Also aus diesem Swiss Cycling Projekt, du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage, aus dem Swiss Cycling Projekt damals entstanden mit der Vision, ein Profiteam wachsen zu lassen. Und mein Eindruck, ich habe das von Beginn an verfolgt, das ganze Thema, und die Entwicklung des Teams hatte da an verschiedenen Stellen Berührungspunkte mit. Und was ich sehr bemerkenswert fand, und da würde mich jetzt auch mal interessieren, wie da deine Wahrnehmung ist, dass man, bevor man jetzt angefangen hat, das Team in Sachen Fahrer sehr stark zu entwickeln, hat man zuerst die Infrastruktur für die Mannschaft gelegt. So war mein Eindruck, dass man sich dafür sehr viel Zeit genommen hat, dass man geschaut hat, okay, an welche Position packt man wen. Und meine Wahrnehmung war auch die, dass das auch so mit der ausschlaggebende Punkt war, dass du dann auch bei dem Team gelandet bist. Also dass man, also ganz platt ausgedrückt, ich habe so das von außen so wahrgenommen, bevor man hat erstmal die Basis gelegt, sich erstmal eine Teamstruktur geschaffen, um dann zu sagen, okay, jetzt können wir arbeiten, jetzt suchen wir uns die Fahrer dazu. Ist das zu naiv betrachtet oder würdest du da ein Stück weit mitgehen?
Nee, das kann man schon so sagen. Also die ganze Geschichte geht im Endeffekt los mit dem Fabian und eigentlich dem Ende seiner Karriere. Und er hat ja wirklich was geschafft, was sehr wenige Sportler schaffen oder was sich eigentlich jeder wünscht, dass er auf einem der Höhepunkte seiner Karriere seine Karriere letztlich beenden konnte. Also er ist 2016 bei den Olympischen Spielen im Zeitfahren über die Ziellinie gefahren und hat die Goldmedaille gewonnen und hat da direkt in diesem Moment gesagt oder kurz danach gesagt, dass er seine Karriere jetzt beenden möchte. Und dann war so ein bisschen die Frage auch für ihn, in welche Richtung wird sich das Leben für ihn weiterentwickeln. Er hat dann angefangen mit dem Raphael Mayer, der unser CEO ist, zusammenzuarbeiten. Und die sind dann in verschiedene Richtungen gegangen, haben verschiedene Partnerschaften entwickelt. Die haben diese Mass Participation Events kreiert, diese Grand Fondos, die Chasing Cancellara heißen, die auch heute noch ein großer Bestandteil des gesamten Unternehmens sind, die durchgeführt werden und hatten eigentlich nicht unbedingt das Ziel oder die Idee, ein Team zu gründen oder ein Team zu übernehmen. Und dann gab es damals in der Schweiz das Team Swiss Racing Academy, bei der sie dann hin und wieder mal ausgeholfen haben oder den einen oder anderen Vortrag gehalten haben und einfach ein bisschen Erfahrung eingebracht haben. Und für den Fabian war eine Sache nach seiner Karriere ziemlich klar. Er hat durch den Radsport eine Menge erlebt und eine Menge Erfahrungen gesammelt und er wollte etwas dem Radsport zurückgeben. In welcher Form jetzt genau, das war von Anfang an nicht so wirklich klar. Und dann kam es zu einer Situation, dass einer der Gründer damals dieser Swiss Racing Academy in den Dopingskandal in Erfurt mit involviert war. Und das Team dann ziemlich nahe vor dem Ausstand und nicht so richtig wusste, wie es dort eben weitergehen soll. Und dann hat der Fabian einen sehr wichtigen, sehr prägenden Satz gesagt. Und zwar, wenn wir jetzt nicht helfen und wenn wir jetzt nicht mit einsteigen, dann ist der Traum von 15 jungen Schweizer Fahrern, Radprofi zu werden, vorbei. Und das war dann eine Sache, die er eben diskutiert hat, dann mit dem Raphael, und wo sie dann zur, ja, zur Entscheidung gefunden haben, dass sie diesem Team helfen wollen und dass sie dann in diesem Team mit einsteigen wollen. Und über die Jahre hinweg hat sich das dann so entwickelt, dass dann der Fabian auch durch sein unglaublich großes Netzwerk, das er hat, eben Tudor getroffen hat oder ja, das Management von Tudor.
Da gab es schon die Verbindung wahrscheinlich.
Nee, die Verbindung, ja, der Fabian hat ja, ist ja eine Person des öffentlichen Lebens und natürlich sehr bekannt in der Schweiz und im Radsportzirkus natürlich generell. Und das hilft natürlich auch. Und der Fabian hat ein unglaublich großes Netzwerk, was er dann natürlich auch dann für das Team einsetzen und benutzen kann. Und Tudor war an sich schon interessiert, irgendwo in den Radsport mit einzusteigen, wussten aber nicht so richtig, mit wem sie das machen wollen. Und haben dann festgestellt in den Gesprächen, die sie mit dem Fabian und dem Raffi hatten, dass doch die Grundwerte, die Grundüberzeugungen, die beide haben, sehr gut zusammenpassen. Und daraus hat sich dann das Projekt Tudor Pro Cycling entwickelt.
Kurze Ergänzung von mir, das von dir angesprochen, also Danilo Hondo war einige Zeit in dieses Swiss Cycling Academy Projekt, Nationalmannschaft und so weiter eingebunden.
Entschuldigung, dass ich da nochmal unterbreche, also es war nicht der Danilo Hondo, ja? Der Danilo Hondo war Schweizer Nationaltrainer der U23, aber es war der Pirmin Lang, der diese Swiss Racing Academy, also ein eigenständiges Kontinentalteam, damals mitgegründet hat, also es war nicht der Danilo Hondo.
Ach so, Danilo war nur der Nationaltrainer.
Richtig.
Ah, okay. Sehr gut. Gut, dass du das aufgeklärt hast. Jetzt zwei Schritte nach vorn gemacht. An welcher Stelle bist du in Kontakt gekommen mit der Mannschaft und wie kam das, wenn du es verraten kannst, der Kontakt zum Team, dass die gesagt haben, Sebastian, wir bauen hier was auf. Kannst du dir das vorstellen oder hat dich Fabian angesprochen oder der Raffi Meier oder wie kam das zustande?
Ja, also der Fabian ist ja auch jemand, der sehr sehr erfolgsorientiert natürlich ist, der als Fahrer unglaubliche Erfolge gefeiert hat und der natürlich nicht irgendwie, wenn er in den Radsport wieder einsteigt als Teambesitzer oder wie man das auch immer nennen möchte, der da nicht irgendwie ganz kleine Brötchen backen möchte, sondern der schon auch deutliche Ambitionen hat. Und es war klar dann natürlich, dass das Team wachsen wird und wachsen muss, aber auf eine gesunde Art und Weise. Und dann gab es eben diesen Sprung oder diese Ankündigung, eben, dass das Swiss Racing Academy sich umbenennt in das Tudor Pro Cycling Team und dass dann ab dem Jahr 2023 das Team eine Pro-Lizenz beantragt und eben dann ein wirkliches Profi Radsportteam darstellen wird. Mein erster Kontakt mit dem Team oder Verantwortlichen von dem Team kam eigentlich schon viel früher zustande. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass es bei uns nicht nur eben das Tudor Pro Cycling Team gibt, sondern dass eigentlich die ganze Firma von dem Fabian schon viel früher angefangen hat, auch diese Mass Participation Events durchzuführen. Da gibt es auch schon viele Mitarbeiter natürlich, die sich darum kümmern. Und eine Sache, die sie dann auch gemacht haben, ist, dass sie das Management von einem Fahrer übernommen haben. Und das war Ende 2018 der Marc Hirschi. Und der Marc Hirschi ist ja damals bei Sunweb gefahren. Ich war in den 3 Jahren, in denen er dort gefahren ist, sein Trainer, sein Coach. Und der Raffi war dann 2019 auf unserer Teampräsentation und da ist eigentlich der erste Kontakt mit dem Raffi zustande gekommen. Und dann, als eben dann die Frage anstand oder ja, wie wollen Sie das Team aufbauen, wie wollen Sie das Team gestalten, ist dann der Kontakt mit mir zustande gekommen. Und dann haben wir eben auch festgestellt, dass wir doch ähnliche Werte und Ambitionen verfolgen. Und so ist dann das zustande gekommen, dass ich dann zu Tudor gewechselt bin.
Ist dir schwer gefallen, die Entscheidung zu treffen? Ich meine, du warst viele, viele Jahre in der Struktur vom Team von Ivan Spickenbrink. Du hast da zunächst die Nachwuchsmannschaft, wo ja sehr, sehr viele große Talente Profis geworden sind, hast du mit betreut. Und also warst da jetzt auch eine ganze Zeit mit dabei. Ist dir das schwer gefallen, eine Entscheidung zu treffen, oder ging das bei dir relativ schnell, dass du gesagt hast, boah, ich habe mir das Projekt jetzt angeguckt, ich glaube da dran, ich kann mir vorstellen, dass das cool wird, ich passe da dazu, ich mach das jetzt.
Ja, auf der einen Seite schon, weil ich schon jemand bin, der sehr viel Energie und Herzblut in eine Sache steckt. Und so wie du gesagt hast, ich war ja 6,5 Jahre bei Sunweb und dann DSM, wo ich auch eine Menge Möglichkeiten als Coach, als Trainer bekommen habe, wo ich eine Menge gelernt habe. Aber ich muss auch sagen, dass die letzten Jahre nicht besonders einfach waren und ich auch irgendwann zu der Überzeugung gekommen bin, dass vielleicht die Werte, die ich persönlich vertrete, nicht unbedingt mit den Werten des Teams übereinstimmen und dass es dann irgendwann besser ist, auch getrennte Wege zu gehen. Mhm. Und diese Übereinstimmung der Werte, die habe ich definitiv mit Fabian, mit Raffi und all denjenigen gefunden, die bei Tudor Pro Cycling arbeiten. Und über die Entscheidung gewechselt zu haben, bin ich nach wie vor sehr glücklich.
Mhm. Dann hast du die Entscheidung getroffen und du bist hingegangen. Und ich habe es ganz am Anfang vorhin gesagt, dass ich so den Eindruck hatte, sie haben erst so eine Infrastruktur gelegt und sich überlegt, was wollen wir. Kann man das an vielen, also gab es da ein klares Konzept, was da irgendwie der Raffi und Fabian gemacht haben und gesagt haben, okay, das sind die Baustellen, hier müssen wir Personen für finden, hier brauchen wir eine Struktur und dann gezielt diese Dinge abgearbeitet, quasi parallel zu dem Conti-Team-Status, oder war das eher ein dynamischer Prozess, der eins ergibt das andere? Wie hast du das wahrgenommen?
Also es ist schon ein ganz klarer Plan dahinter gewesen. Raffi und Fabian sagen immer, die Leute machen das Unternehmen aus, und gerade wenn man jetzt ein neues Team hat, ich meine, jeder, der im Radsport aktiv ist, der sieht ja auch sowohl von innen als auch von außen, dass da extrem viele Personen immer involviert sind, dass es von der Logistik her auch ja nicht ganz so einfach ist, weil wir ja doch sehr viel durch die Welt reisen zu den verschiedenen Rennen, die Fahrer aus den verschiedenen von ihren verschiedenen Wohnorten irgendwo zu den Rennen kommen müssen. Also da ist eine Menge Logistik und eine Menge Arbeit im Hintergrund notwendig. Auf der einen Seite, dann geht es natürlich auch darum, dass ein ordentliches Umfeld einfach für die Fahrer geschaffen wird. Und das war sicherlich das hauptsächliche Ziel, dass wir unsere Strukturen wirklich auf ein stabiles Fundament stellen müssen und dann von dort aus uns weiterentwickeln können. Es macht ja keinen Sinn, mit 30 Fahrern direkt anzufangen und alle irgendwie ins kalte Wasser zu werfen, ohne aber irgendwie sicherstellen zu können, dass wir uns richtig um die Fahrer kümmern können. Und aus diesem Grund haben wir im letzten Jahr sehr massiv in den Staff investiert, haben geguckt, dass wir einen zuverlässigen, erfahrenen Staff haben, dass wir auch nicht unbedingt direkt die größten Rennen oder alle Rennen, die wir hätten fahren können, gefahren sind, sondern uns die schon sehr sorgfältig ausgesucht haben. Und dann eben nach einem Jahr, wenn das Fundament irgendwo stabil da ist, dann den nächsten Schritt machen können. Also das ist auch das Gute mit dem Partner, den wir haben, dass die auch natürlich durch Fabian und Raffi, die das natürlich gut erklären können, verstehen, dass so ein Projekt eine gewisse Zeit braucht. Aber dass natürlich eine Strategie dahinter stecken muss, weil wenn man keine Strategie und keinen Plan hat, dann verläuft man sich ja auch in dem Tagesgeschäft. Mhm. Und das war definitiv eben unsere Strategie, dass wir erstmal den Staff auf ein stabiles Fundament stellen wollen, unsere gesamte Struktur, und danach den nächsten Schritt machen und dementsprechend dann ins Rennprogramm und in weitere Fahrer investieren und dann einfach das Team weiter verstärken.
Mhm. Nun sind ja jetzt du als Head Coach bei euch im Coaches-Team, sind ja auch ein paar Personen, die du jetzt auch schon kanntest, sind auch ein paar dabei, die man, wenn man den Radsport so ein bisschen verfolgt, auch kennt. Also Toyn van Erp zum Beispiel gehört zum Coaches-Team, und James Sprague. Wie sehr hilft dir das bei einem neuen Projekt, was ja gerade sich sehr stark verändert? Das haben halt neue Projekte so an sich, dass du da Personen hast, die du auch schon kennst. Also jetzt gerade Toyn van Erp, den kanntest du wahrscheinlich vorher schon sehr, sehr gut. Mhm. Ist das für dich in deiner Arbeit da sehr hilfreich, dass du weißt, wie gehe ich mit denen um, dass man eben jetzt nicht auf der kommunikativen Ebene am Anfang, wenn man sich noch gar nicht kennt, viel Zeit verliert, um erstmal zu gucken, okay, wie kommuniziert man miteinander, auf welcher Ebene trifft man sich, dass man auch nichts irgendwie im Prozess der Kommunikation verloren geht. Also war das etwas, was da sehr hilfreich war?
Ja, ich würde schon sagen, also wir hatten, es sind natürlich trotzdem extrem viele neue Personen, die man kennenlernt. Ich glaube, was generell wichtig ist, ist, dass man sich gegenüber auch, wenn man eine neue Zusammenarbeit startet, ein gewisses Vertrauen zeigt und einfach hat, ein Grundvertrauen, dass die Leute, die dort angestellt sind, auf jeden Fall die richtigen Intentionen haben, die ähnliche Intentionen haben und ähnliche Werte haben. Ich glaube, das ist auch was, worauf eben Fabian und Raffi sehr geachtet haben, als sie das Team zusammengestellt haben, dass die Leute eben dieselben Grundwerte vertreten. Und ich glaube, wenn das erfüllt ist, dann kommt man schon sehr, sehr weit. Das ist das Grundlegende. Jetzt in der spezifischen Arbeit, beispielsweise mit den Coaches, geht es ja für mich darum, einen großen Gesamtüberblick zu behalten und auch zu wissen, wo sind die Stärken und die Schwächen der jeweiligen Teammitglieder. Und jetzt besonders auch eben im Coaches-Team. Und dann hilft es natürlich besonders, wenn man dann die Kollegen, die man dann hat, schon kennt und auch weiß, wo liegen deren Stärken und Schwächen. Und so ist ja das Team dann auch zusammengestellt. Wir haben, denke ich, ein sehr, sehr gutes Coaches-Team. Wir haben noch den Kurt Bergen-Taylor, der auch mein Kollege bei DSM war in den letzten zwei Jahren, den James Breck und den Toyn van Erp im Pro-Team und den Jens Food in unserem Devo-Team. Und da hat jeder seine eigene Historie und seine eigenen Stärken und Schwächen. Und ich glaube, dass wir uns da sehr gut ergänzen. Und natürlich die Stärken und Schwächen zu kennen, hilft dann ungemein gerade zu Beginn eines solchen Projektes.
In diesem Sprung, den ihr jetzt gemacht habt von 2023 zu 2024, also auch was jetzt so das Fahrermaterial, sage ich jetzt mal vorsichtig, betrifft, kann man ja schon erkennen, dass ihr also zum einen auf Erfahrung gesetzt habt, aber was man auch sehen kann, ist, dass ihr Fahrer geholt habt, die, ich sag jetzt mal, eure DSM-Vergangenheitsstruktur auch schon sehr gut einschätzen kann und wo es eigentlich bei den meisten Fahrern so ein, ja, etwas gab, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht, das war jetzt nicht der Top-Fahrer die letzten zwei Jahre, aber es ist, man hat definitiv auch in den Jahren davor gesehen, dass da ein enormes Potenzial da ist. Also, wenn ich jetzt einfach mal die Namen sage, jetzt mal abgesehen von Matteo Trentin, der natürlich ein absoluter Topfahrer ist mit viel Erfahrung, da würde ich dir gerne gleich noch ein, zwei Fragen noch mit dazu stellen zu Matteo, aber erstmal zu den anderen. Da haben wir einen Michael Storer, der unfassbar treten kann und mit seinen Erfolgen auf World Tour auch das schon gezeigt hat, aber jetzt auch eine schwierige Phase hatte in da ist ein Florian Storck, der nach seinem schlimmen Sturz jetzt ja auch schon vor drei Jahren, glaube ich, bei UAE Tour jetzt auch eine lange Phase hatte und dann jetzt erst wieder richtig in Schwung kommt, aber gleich fand ich einen super Einstand in die Saison 2024 hatte. War das so ein bisschen auch so eine Vorgabe? So, wir haben jetzt hier nicht das ganz große Geld, wir können jetzt hier nicht einkaufen auf Top-Level und dadurch, dass wir ein Pro-Team sind, fällt es uns jetzt auch nicht so leicht, auf absoluten Top-Level Fahrer ins Team zu holen, dass ihr bewusst geschaut habt, okay, was kann man vielleicht abseits der ganz großen Namen oder auf dem, ich sag jetzt mal, zum abseits des A-Regals von Fahrern, was kann man da verpflichten?
Ja, also nochmal, um aufs letzte Jahr zurückzukommen, wir hatten ja im letzten Jahr in dem Pro-Team 20 Fahrer und wenn man sich jetzt die Struktur von World Tour Teams oder anderen Pro-Teams anguckt, dann sieht man, dass das eigentlich so ziemlich das Minimum war von der Anzahl der Fahrer. Wir haben das ganz bewusst gemacht, weil wir auch allen Fahrern eine gewisse Zeit geben wollten, sich in das Team integrieren zu können und nicht jetzt irgendwo Einjahresverträge mit den Fahrern gemacht haben und gesagt haben, okay, dann bist du eben wieder raus, sondern wir wollten allen Fahrern irgendwo eine gute Möglichkeit geben, zumindest 2 Jahre lang im Team die Möglichkeit zu haben, auch sich anzupassen. Weil letztlich muss man sagen, dass ja auch jeder dieser Fahrer, die im letzten Jahr zu uns gekommen sind, uns ein unglaubliches Vertrauen entgegengebracht haben, weil sie auch nicht genau wussten, worauf sie sich einlassen. Das Team ist vorher noch nie als Pro-Team unterwegs gewesen. Keiner der Fahrer wusste wirklich, wie es dann in der Realität aussieht. Klar, wir hatten unsere Pläne, aber wie es dann in der Realität ist, das wusste ja dort niemand. Und deswegen sind wir erstmal diesen 20 Fahrern, die sich da, uns das Vertrauen geschenkt haben, sehr, sehr dankbar. Wir haben dann eben auch über die Saison hinweg, oder wir mussten die Fahrer natürlich auch erstmal alle dementsprechend kennenlernen. Wo sind die Stärken und Schwächen der Fahrer, der einzelnen Fahrer, und dann wo sind unsere Stärken und Schwächen als gesamtes Team, und was sind auch die Dinge, was sind unsere Ziele für die Zukunft und wo müssen wir uns da dementsprechend verstärken, um unsere Ziele zu erreichen. Und dadurch, dass wir eben 20 Fahrer hatten in dem ersten Jahr, hatten wir eben die Möglichkeit, ja, eben einige Fahrer neu dazuzunehmen, eben für dieses Jahr. Also wir haben unter anderem den Hannes Wilksch aus dem Development-Team nach oben genommen, und dann haben wir eben die 7 weiteren Fahrer verpflichtet. Und da haben wir eben geguckt, okay, wo sind unsere Stärken und Schwächen in dem Team, und haben eigentlich basierend darauf dann geguckt, welche Fahrer sind auf dem Markt, sind denn überhaupt verfügbar, und wie würden die sowohl von ihrer Persönlichkeit als auch von ihrem physischen Potenzial in das Team passen. Und so sind wir dann eigentlich auf diese Fahrer gekommen, die wir dann letztlich verpflichtet haben.
Die du auch sehr gut kennst. Das ist auch so ein Punkt. Also zum Beispiel Michael Storer kannst du, glaube ich, sehr gut einschätzen. Ich schätze mal, das betrifft genauso auch einen Alberto Dainese und einen Florian Storck. Das hilft wahrscheinlich auch, wenn du einfach schon Erfahrung da hast und dann vielleicht auch sagen kannst, okay, weil ich vermute mal jetzt nicht, dass ihr jetzt schon eine Scouting-Abteilung habt, so wie das ein Team UAE hat, wo ihr Dinge entdecken könnt, und in so einer Phase dann zu wissen, okay, ich weiß, wozu ein Michael Storer in der Lage ist, ich kann aber auch genauso gut einschätzen, wo vielleicht seine Defizite im Vergleich zu anderen Fahrern sind, das hilft wahrscheinlich enorm.
Ja, also erstmal auf das Thema Scouting zu kommen. Selbstverständlich sind wir da sehr aktiv. Das ist nicht nur jetzt im Pro-Team der Fall, sondern auch im Devo-Team mit dem Boris, der dort der Verantwortliche ist, der auch ein sehr, sehr gutes Auge hat, junge Talente zu sehen und zu finden.
Genau, ich hake kurz ein, Sebastian. Boris, meinst du den Boris Simny, spricht man ihn, glaube ich, richtig aus, richtig?
Genau, richtig, genau. Franzose, wohnt in Besançon, der eben unser Hauptverantwortlicher ist von dem Development-Team, der auch ein sehr gutes Auge hat für junge Nachwuchsfahrer. Wir haben auch eine Initiative auf den Weg gebracht, dass sich junge Fahrer mit ihren Daten melden können bei uns, die wir dann auswerten. Da haben wir ein enormes Feedback bekommen. Das ist auch gar nicht so einfach, all die Daten auszuwerten und sich anzugucken. Zudem werden wir auch Tage haben, wo wir junge Fahrer einladen werden, einen Einblick geben werden in unser Team und natürlich dementsprechend auch testen werden, um zu gucken, ob da eben das Potenzial besteht, in unser Nachwuchsteam zu kommen. Auch mit dem Jens Food, der ist dort sehr, sehr aktiv, der ist ja auch ein Experte, was die Entwicklung junger Talente angeht, und das war auch einer der Gründe, weshalb er seit diesem Jahr das Development-Team bei uns als Coach anführt.
Mhm. Ja, das klingt doch ein bisschen so, Sebastian, als hättet ihr die guten Sachen, die es bei Sunweb mal gab, als hättet ihr da durchaus euch ein paar Sachen rausgeguckt und gesagt, okay, das hat dort vielleicht ganz gut funktioniert. Ich habe da noch die Talent-Days im Hinterkopf. Mhm. Spielt das so eine Rolle, dass du sagst, ja, ich kann da auch aus den Erfahrungen, die wir früher hatten, so ein bisschen von profitieren?
Ja, ich denke schon. Also ich meine, das Sunweb-Team von damals das hatte schon sehr, sehr viele gute Seiten. Ich denke, die hatten oder die Ideen oder die Hintergründe, warum Dinge so gemacht worden sind, wie sie gemacht worden sind, waren nicht immer schlecht, sind vielleicht dann einen Ticken zu weit gegangen. Und was ich auch denke, dass dort sehr, sehr gute, Leute gearbeitet haben, die das Team wirklich vorangebracht haben und schon sehr innovativ waren. Also ich meine, man muss sich nur mal alte Videos anschauen von vor 2016, wo auch schon im Windkanal mit Puppen in der Form von Tom Dumoulin gearbeitet wurde, wo extrem viel optimiert worden ist, wie damals der Sprintzug rund um Marcel Kittel, wie da die Analysen angegangen worden sind, wo auch der Teun einen massiven Anteil hatte. Da war das Team wirklich, wirklich ein Vorreiter. Aber dadurch dann auch, dass diese Leute, diese sehr, sehr hervorragend arbeitende Leute aus meiner Sicht, wie jetzt ein Teun van Erp. Damals gab es einen Performance Manager, der hieß Jan Knops, der arbeitet jetzt beim Niederländischen Olympischen Komitee, der hervorragende Arbeit geleistet hat. Ich meine, man kann so viele Leute aufzählen, die in diesem Team gearbeitet haben. Auch ein Marijn Seemann sicherlich, der dort gearbeitet hat und sicherlich da auch seine Erfahrung mit zu Jumbo gebracht hat und dort eine hervorragende Arbeit macht. Und ich meine, man sieht, wo die jetzt stehen. Aber auch ein Eike Wisbeck beispielsweise, Arthur van Dong, Mark Reef, Adrian Hellmantel. Also es sind so viele Leute, die dort gearbeitet haben, die wirklich eine fantastische Arbeit gebracht haben. Und damals ist das Team ja auch extrem erfolgreich gewesen. Und natürlich sind dort sehr viele positive Dinge auch gewesen. Und auf die positiven Dinge
kann man sich ruhig was abgucken.
Kann man sich was abgucken. Und die sind ja durchaus auch von diesen Leuten initiiert worden, ja, die jetzt eben dort nicht mehr in diesem Team sind.
Wir sind jetzt ein bisschen abgebogen. Ich hatte nach den Neuzugängen jetzt zu dieser Saison gefragt und deiner Erfahrung mit ihnen, dass du sie kanntest. Hab da gesagt, dass ihr noch nicht so ein Scouting-System habt wie jetzt vielleicht UAE. Das war vollkommen korrekt, dass du an der Stelle auch darauf eingegangen bist, wie ihr da aufgestellt seid. Und es war von mir jetzt auch nicht als eine Kritik gemeint, sondern eher in die Richtung, wie viel es einfach hilft, wenn man jetzt wie du bei Michael Storer beispielsweise genau weiß, was ist das für ein Fahrer, was kann der, oder auch in jemanden wie jetzt in Florian Storck oder ich meine in Marius Meyerhofer, der hat ja auch gerade letzte Saison gezeigt, was in ihm steckt. Also die Frage ist, hat das tatsächlich jetzt eine Rolle gespielt, dass du die Jungs auch schon so stark einschätzen konntest durch deine Erfahrung mit ihnen, dass ihr dann gesagt habt, okay, das kann zum Team passen, das kann nicht passen, oder ist das eher ein Zufall gewesen?
Ja, ich habe es ja vorhin schon mal kurz angedeutet. Also einer der Hauptaufgaben, die ich ja habe, ist es, den Überblick zu behalten und zu wissen, wo sind unsere Stärken und Schwächen. Und wenn man dann, oder ich denke, im Scouting ist es besonders wichtig, eben zu wissen, wo sind die Stärken und Schwächen und die Potenziale der verschiedenen Fahrer. Und wenn man dann Fahrer natürlich kennt und mit denen zusammengearbeitet hat, auch die Persönlichkeit kennt, dann ist es natürlich schon enorm, enorm hilfreich. Aber es ist auch nicht so, dass ich der Einzige bin, der dort Ideen einbringe, sondern wir haben da auch ein super gutes, erfahrenes Team von vielen Leuten. Wie gesagt, den Ricardo haben wir gerade schon genannt, der natürlich auch ein sehr großes Netzwerk hat. Auch der Fabian kennt natürlich sehr viele Leute im Radsport. Wir sind da eine mittelgroße Scouting-Gruppe, die da sehr viel Input zusammenbringt, eben auch aus verschiedenen Blickwinkeln und am Schluss dann immer gemeinsam eine Entscheidung trifft, welcher Fahrer denn jetzt für das Team passen könnte.
Wer steckte hinter der Verpflichtung von Matteo Trentin?
Ja, am Ende ist es immer natürlich das gesamte Team, was dahinter steht. Aber natürlich kannte der Matteo den Fabian, kennt den Ricardo. Da ist es dann natürlich relativ einfach, da einen Kontakt dann herzustellen und ein Interesse zu bekunden.
Ja. Wie wichtig ist so ein Fahrer? Es ist ein super erfahrener, aber auch extrem schlauer Rennfahrer. Ist das jemand, der kommt in ein Team und du merkst sofort, dass er etwas reinbringt, was vielleicht vorher so noch nicht da gewesen ist?
Ja, ich denke, das kann man schon sagen. Also, was wir gewusst haben, was uns fehlt in dem Team, ist Erfahrung und ist auch jemand, der, also wenn man jemanden hat, oder man, es gibt ja viele Fahrer, die eine lange Karriere hinter sich haben, aber was dann immer wichtig ist, dass man auch jemanden findet, der diese Erfahrungen mit den jungen Rennfahrern teilen möchte. Und da hatten wir einfach von Anfang an das Gefühl, dass auf der einen Seite der Matteo selber noch Ambitionen hat, natürlich. Ich meine, er ist ein hervorragender Fahrer, der selber Ambitionen hat, dementsprechend Ergebnisse einzufahren, aber der auch Spaß daran hat, mit jungen Fahrern zusammenzuarbeiten und sein Wissen dort mit denen zu teilen. Und ich denke, das hat man ab dem ersten Moment gemerkt, als er im Team war, als wir unser erstes Teammeeting hatten, dort auch einige, in Anführungszeichen, soziale Aktivitäten oder nachgegangen sind, dass der Matteo da auf jeden Fall schon sehr präsent war. Und das in einer sehr positiven Art und Weise.
Ja, das ist ja auch nicht bei jedem, ich sag jetzt mal, älteren Fahrer, also er ist 34, ist jetzt auch nicht bei jedem älteren Fahrer gegeben, gerade wenn er so erfolgreich war, wie jetzt jemand wie er, dass er das dann auch so mit den jungen Sportlern so umgehen kann, so bereitwillig die Dinge weitergibt und das auch in so ein Gefüge passt. Also finde ich, ist so meine Wahrnehmung. Da gibt es gar nicht so viele, die das dann auch so machen und umsetzen können. Oder nimmst du das anders wahr?
Ja, das kann sicherlich sein. Also ich glaube, da hilft es einfach auch wieder, dass andere Leute in dem Team schon mit ihm zusammengearbeitet haben und seinen Charakter kennen und das dann dementsprechend auch gut einschätzen können. Ich meine, in den Gesprächen das so zu sagen, ist das eine, aber es umzusetzen ist dann das andere. Und das macht er wirklich bisher ganz hervorragend.
Habt ihr, wenn ihr jetzt, also ihr habt ja vermutlich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ihr habt so eine Vision, wo ihr hinwollt, wie so ein Kader möglicherweise auch aussehen soll. Habt ihr das für da, wo ihr jetzt steht, also ne, in der zweiten Pro-Saison, sagst du, wir stehen an dem Punkt, wo wir uns gewünscht hatten, dass wir stehen wollten in der Entwicklung, wenn man jetzt rein das Fahrerpersonal anschaut?
Ja, ich denke, dass wir mit den Verpflichtungen und mit oder die Verstärkungen, die dazugekommen sind, in diesem Jahr sehr zufrieden sein können. Es geht natürlich immer nicht alles so auf, wie man sich das wünscht. Also wir haben auch in diesem Jahr wieder sicherlich wie viele andere Teams die ein oder andere Verletzungssorge, hatten schon einige schwere Stürze, unter denen auch einige unserer Fahrer zu leiden haben. Und dann natürlich die dem Team dann ganz massiv fehlen. Das ja ist leider so. Aber grundsätzlich mit der Team Dynamik sind wir sehr zufrieden und wir wissen auch, dass wir den einen oder anderen Fahrer dazugenommen haben, bei dem wir auch schon die Erwartungen hatten, dass es von Anfang an sehr gut gehen wird, und wir wissen aber auch, dass wir den einen oder anderen Fahrer dazugenommen haben, bei dem es halt ein bisschen dauern wird, bis die wirklich dann ihr volles Leistungspotenzial ausschöpfen können. Und ich glaube, da ist es halt wichtig, wirklich kurz-, lang- und mittelfristige Pläne für die Fahrer zu haben, um dementsprechend auch die Erwartungen, sowohl die das Team hat, als auch die Erwartungen, die der Fahrer hat, auf eine Ebene zu bringen. Und ich glaube, wenn die miteinander übereinstimmen, dann kann man sich auch, so wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, mehr auf den Prozess konzentrieren und verliert sich nicht in dem einen Ergebnis vom letzten Wochenende, sondern sieht das Ganze halt ein bisschen langfristiger.
Verletzungssorgen, ich vermute jetzt einfach mal, du sprichst auch Alberto Dainese an, oder? Der ja einen relativ heftigen Trainingssturz hatte, ist das richtig so?
Ja, genau, ja. Also der Alberto hat einen schweren Trainingssturz gehabt, ist ja sehr gut in die Saison gestartet auf Mallorca und hatte dann praktisch bei dem Pre-Race-Ride vor Murcia und Almeria einen schlimmen Sturz, der ihn jetzt ziemlich aus dem Rhythmus gebracht hat. Der befindet sich jetzt gerade wieder im Aufbau. Wir hatten auch den Joel Suter, der in einer super Verfassung war, zu Beginn des Jahres, der leider auf der letzten Abfahrt beim Grand Prix Marseillais gestürzt ist, der dort auch eine schwere Verletzung erlitten hat, der auch seitdem noch kein Rennen fahren konnte und der sich auch noch in der Rehabilitation befindet. Auch der Mika Heming aus deutscher Sicht ist zu nennen, der einen schweren Sturz hatte, der ihn jetzt irgendwo ja die Klassiker gekostet hat. Also es sind halt ja immer einige Fahrer leider jedes Jahr betroffen von Stürzen und Verletzungen.
Wer super in die Saison gestartet ist, und da würde ich ganz gerne nochmal kurz mit dir drüber sprechen, ist Marius Meierhofer, auch wenn es jetzt zum Arme hochreißen noch nicht gereicht hat, aber ihn fand ich extrem stark und vor allen Dingen auch sehr in seiner Fahrweise sehr selbstbewusst.
Ja, also ich meine, das wissen wir auch schon seit langem, dass der Marius ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr guter Fahrer ist, dass er ein sehr gutes Talent mitbringt, dass er einen sehr guten Willen auch mitbringt. Ich weiß nicht, vielleicht haben einige der Zuhörer auch das Interview gehört, das er gegeben hat, nachdem er Zweiter auf Mallorca geworden ist, wo man wirklich auch so seine Enttäuschung und seinen Siegeswillen gesehen hat. Er ist auch ein sehr, sehr harter Arbeiter, absoluter Vollblutprofi, würde ich sagen, der definitiv sehr, sehr stark ist. Und in der Vergangenheit war es so, dass ihn leider öfter Krankheiten zurückgeworfen haben. Und das war eben auch einer der Hauptpunkte, auf die jetzt auch sein Trainer, der Kurt Bürgen-Taylor, mit dem restlichen Team geachtet hat. Also sei es mit unserem Medical Team, sei es mit den sportlichen Leitern, sei es jetzt in der Rennplanung, dass der Marius dementsprechend Luft hat, um eben die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass er eben gesund bleiben kann. Weil wir einfach wissen, dass wenn er gesund bleibt, dass er dann ein sehr, sehr großes Potenzial hat. Und das war eigentlich so für ihn mit einer der Hauptpunkte, die sich ausgezahlt haben, würde ich sagen.
Ja, und ich habe auch das Gefühl, also Selbstbewusstsein ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ähnlich habe ich das wahrgenommen bei Marco Brenner, der auch so eine, dem habe ich am Anfang der Saison gesprochen, nach seinem Wechsel und so, und er hatte, ja, wie soll ich es beschreiben, ich hatte bei ihm das Gefühl, er hat totales Vertrauen in den Weg, den ihr mit ihm, den ihr ihm aufgezeigt habt und den ihr mit ihm gehen wollt, so, und ist das etwas, was ihr speziell gemacht habt, wo ihr irgendwie gesagt habt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir die Fahrer mit unserer Idee, die wir haben, dass wir ihnen die genau erklären, dass wir sie mitnehmen, dass sie einfach an unseren gezielten Weg glauben, weil das ist das, was ich bei anderen, also bei Fahrern, gerade bei anderen Mannschaften häufiger festgestellt habe, dass da auch so ein Hadern einsetzt und so ein, dass sie nicht immer dem folgen können, was jetzt da mit ihnen in dieser Mannschaft geschieht, ja, also ist natürlich jetzt auch ein Fahrer, hat natürlich seinen, kümmert sich vor allem um sich und hat vor allem seinen Horizont, aber ich hatte jetzt das Gefühl, das war mir jetzt bei Marius, aber vor allem auch bei Marco Brenner aufgefallen, dass da so eine Überzeugung da ist von dem Weg, den man jetzt geht. Also habt ihr da irgendwas Spezielles gemacht oder ist euch das extrem bewusst? Also du weißt wahrscheinlich, auf was ich hinaus will.
Ich bin mir nicht ganz sicher, worauf du hinaus möchtest, aber jetzt, also zum Beispiel bei Marius, denke ich, wie auch bei Marco, hat sicherlich geholfen, dass er die ein oder andere Person aus dem Team sicherlich schon kannte. Und der Marius hat ja auch in der Vergangenheit unter anderem auch bei DSM mit dem Kurt Bürgen-Taylor zusammengearbeitet, der bis Ende des Jahres 22 dort offiziell Trainer war, auch sein Trainer war, mit dem man ein sehr gutes Verhältnis hatte. Und ich glaube, jeder weiß, was im Januar des Jahres darauf mit Marius passiert ist und dass er dort eben sehr, sehr gut und erfolgreich gewesen ist. Und ich glaube, es weiß auch jeder, dass nicht innerhalb von einer Woche, in der man da rüber travelt nach Australien und und da die diese Vorbereitung hat, dass das nicht unbedingt den größten Einfluss auf die Form hat, sondern eigentlich das, was einen langen Zeitraum davor passiert. Und ich glaube auch aufgrund dieser Erfahrung gab's da schon ein sehr großes, auch persönliches Vertrauen. Und das hat dann sicherlich geholfen, sag ich mal, dieses Vertrauen und dieses Selbstverständnis und diese Sicherheit wieder aufzubauen in der Zusammenarbeit mit dem Kurt, der dann auch hervorragenden Job mit unter anderem mit dem Marius, aber auch mit vielen anderen Fahrern, die er betreut, einfach macht. Und sicherlich auch irgendwo einen Weg aufzeigen konnte, zusammen mit dem Team, in welche Richtung wir mit dem Marius arbeiten wollen. Und einfach auch schon früh ein Vertrauen in seine Fähigkeiten da war. Und das Vertrauen nicht nur kommt, wenn ein Fahrer ein Ergebnis hat, sondern da wirklich ein tiefes Vertrauen in das Potenzial des Fahrers besteht. Und ebenso auch, wie ich es vorher gesagt habe, nicht nur aufgrund des Ergebnisses der letzten Woche dann irgendwie der Fahrer in einem ganz anderen Licht dasteht. Und dasselbe trifft auch auf den Marco zu. Also ich als Person, aber auch das Team ist von dem Potenzial, das der Marco hat, völlig überzeugt. Wir haben es ja auch schon mal gesagt, wofür es dann am Schluss dann reicht, das weiß kein Mensch. Es hängt ja auch immer davon ab, was sind noch für andere Top-Talente irgendwo im Radsport unterwegs. Aber der Marco hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er ein sehr hohes Potenzial hat. Das Potenzial ist nicht weg. Er hat einige gesundheitliche Probleme gehabt. Er hat sicherlich auch keinen einfachen Start in seine Männerkarriere gehabt mit dem direkten Sprung aus den Juniorenmannschaften direkt in die World Tour. Und da gibt es vielleicht jetzt noch den ein oder anderen Zwischenschritt wieder mit reinzunehmen, den er vielleicht auch in den letzten Jahren verpasst hat. Aber dieses Grundvertrauen in den Marco, das besteht absolut von meiner Seite als auch von der Teamseite. Und das, worauf man halt jetzt auch ein bisschen achten muss, ist, dass man ihm einfach auch die dementsprechende Zeit gibt. Und sowohl, das ist ja was beide verbindet, sowohl den Marius als auch den Marco, dass sie halt noch extrem junge Rennfahrer sind. Und man vergisst das halt schnell, weil sie schon gefühlt so lange World Tour Profis sind und auch jetzt wieder Marius schon World Tour ein Tagesrennen gewonnen haben. Aber der Marius ist gerade mal 23 Jahre und der Marco ist 21. Und die sind halt noch extrem jung und da muss man ihnen halt einfach ein bisschen Zeit geben. Und das ist das, was wir auch als Team machen wollen.
Wenn ihr jetzt so einen Plan macht für eine Saison, habt ihr überlegt euch ja, was sind die Rennen, wo wir ganz vorne sein wollen, was sind unsere wichtigsten Ziele? Ich meine, ihr werdet beim Giro d'Italia dabei sein, aber ich vermute jetzt auch, dass gerade der Saisonstart für euch als Mannschaft sehr, sehr wichtig gewesen ist. Habt ihr da so einen konkreten Plan aufgezeigt, dass ihr auch wirklich markiert habt und gesagt habt, okay, das sind jetzt gerade wir als Pro-Team müssen dort und dort müssen wir performen, ja, also das sind unsere großen Ziele, das ist das, wo wir dann auch da sein wollen und dem ordnen wir andere Dinge unter oder kann man als Pro-Mannschaft eine Saison nicht nur nach den großen Highlights ausrichten, sowas wie jetzt Sanremo oder halt einen Giro dann?
Ja, wir haben ja nicht die Gewissheit, alle World Tour Rennen fahren zu können, sondern wir sind ja auf Einladungen angewiesen. Das macht es nicht unbedingt einfacher, aber ich glaube, aufgrund der Arbeit, die wir im letzten Jahr schon geleistet haben, wie die Fahrer aufgetreten sind, auch die Fahrer, die wir jetzt verpflichtet haben, die ermöglichen uns schon auch relativ früh bei den wichtigsten Rennen oder bei vielen Rennen irgendwo eine Zusage zu bekommen, die uns dann auch eine Planungssicherheit geben. Wir müssen natürlich gucken auf die Fahrer, die wir im Team haben. Wo sind die Stärken und Schwächen dieser Fahrer und wo können wir die dementsprechend einsetzen, dass wir erfolgreich sind? Weil es bringt ja nichts, zu irgendeinem Rennen zu gehen, für das wir die Fahrer nicht haben und einfach dort nur am Start zu stehen. Ja. Also das ist nicht das Ziel, das wir haben, sondern wenn wir bei einem Rennen am Start stehen, dann wollen wir dort auch einen Einfluss auf das Renngeschehen nehmen und nicht nur irgendwie eine Startnummer auf unserem Rücken haben und in der letzten Position rumfahren. Wir haben sicherlich auch als Team eine Verpflichtung gegenüber der Historie vom Fabian. Also ich meine, der Fabian ist ein unglaublich erfolgreicher Klassikerfahrer gewesen, Zeitfahrer gewesen. Und das ist natürlich auch was wir weiterführen wollen, wofür wir auch profitieren können, dass der Fabian seine seine Erfahrungen in das Team mit einbringt und ja, was wir dementsprechend weiterführen wollen. Deswegen investieren wir auch ins Zeitfahren mit all dem, was dazugehört. Deswegen investieren wir auch in die Klassiker, auch was die Fahrer angeht, und werden dann eben auch bei diesen Rennen dann am Start stehen. Wir haben natürlich auch die Situation, dass wir dass wir eben ein Pro-Team sind, und die Frage ist immer, wie kommt man dann an diese verschiedenen Rennen ran? Da gibt es dann eben mehrere Möglichkeiten. Die beste Werbung ist sicherlich, attraktiv zu fahren und auch gute Ergebnisse einzufahren. Die andere Möglichkeit ist, in diesen Punkterranglisten, in den Teamranglisten dementsprechend vorne platziert zu sein, sodass man eine automatische Einladung zu den jeweiligen Rennen bekommt. Und in diesem Konstrukt befinden wir uns, dass wir auf der einen Seite als Team natürlich die prestigereichsten Rennen des Radsports fahren wollen, dass wir dort erfolgreich sein wollen, dass wir auch attraktiv und um Siege fahren wollen und dass wir aber auch um Punkte fahren. Und das müssen wir im Endeffekt, wenn wir unser Rennprogramm aufbauen, alles mit einbeziehen. Wir gucken da, wie gesagt, wie sind auch die Punkte verteilt. Da gibt es ja auch in den letzten Jahren haben sich ja die Punkte oder die zu vergebenen Punkte ja verändert. Auch darauf müssen wir irgendwo Rücksicht nehmen, und das müssen wir mit einbeziehen. Wir gucken uns dann natürlich an, welche Rennen liegen unseren Fahrern besonders gut, und dann funktioniert es im Endeffekt so, dass wir zunächst mal mit unseren Leadern, so wie ich es ja auch vorher gesagt habe, kurzfristig, mittelfristige und langfristige Ziele verfolgen und die dann dementsprechend in den Rennplan mit einarbeiten. Und dann gehen wir von den Leadern, dann machen wir natürlich erst die Wettkampfplanung für die Leader und gucken dann, dass dementsprechend dann die Leader den Support haben, die Unterstützung haben, um in der gut möglichen Position zu sein, um Ergebnis einzufahren bei den Rennen.
Ist es schwer in der heutigen Zeit, da Kompromisse zu finden? Halt zu sagen, okay, also wir wollen ganz gerne dem Fahrer dort und dort die Möglichkeit geben, sich auf ein großes Highlight vorzubereiten. Auf der anderen Seite wollen wir auch, dass ein Fahrer jetzt, gerade jetzt jemand wie Marco Brenner, dass man vielleicht auch mal, dass er auch mal wieder in eine Position kommt, da um Siege mitfahren zu können, was dann eher nicht bei den ganz großen Rennen sein wird. Und dann muss man immer noch so diesen Messschieber mit den Punkten so ein bisschen auflegen. Ist das, also fällt das schwer, da einen Kompromiss zu finden, und ist das auch ein Diskussionsprozess bei euch im Team, oder gehört das einfach so dazu, dass man das easy hinbekommt und dann halt einfach macht, weil es so ist?
Nee, einfach ist das nicht, und es ist schon ein langer Diskussionsprozess. Wir haben da auch viele Leute, die dann da ja ihre Meinung mit einbringen. Ich glaube, wichtig ist halt, diese Endziele im Kopf zu behalten und dann von denen zurückzuarbeiten, und wenn man da Schritt für Schritt zurückgeht, dann findet man meistens auch gute Lösungen, die halt manchmal auch Kompromisse darstellen. Ein Beispiel ist jetzt die Situation, in der wir sind, dass wir in diesem Jahr die Klassiker fahren. Mailand Sanremo war der erste, dann Depanne, E3-Preis und Gent-Wevelgem, und zum Abschluss für uns die Flandern-Rundfahrt. Wir fahren dann bewusst Paris-Roubaix nicht, weil es ja mit unserem Programm und den Fahrern, die wir haben, relativ schwierig wird, weil nur einen Monat später am 4. Mai der Giro d'Italia losgeht. Und diese beiden Dinge zu kombinieren, auf der einen Seite die Klassiker und auf der anderen Seite den Giro, ist keine einfache Sache, wo wir auch dann ja Kompromisse eingehen müssen, aber letztlich versuchen, aus dem Potenzial, das wir haben, das Bestmögliche zu machen.
Bei diesem Punkte-Ranking, wenn man vielleicht jetzt auch für die Hörer, also die besten beiden Pro-Teams einer Saison haben halt quasi ein Startrecht ganz automatisch bei den großen World-Tour-Events. Also da gibt es auch nochmal eine Unterscheidung, aber ich meine, das haben wir ja jetzt in der aktuellen Phase, ist das wahrscheinlich schwierig, weil sowohl Lotto Destiny als auch Israel Premier Tech ja doch massiv punkten. Ist das was, wo ihr dann auch in so einem, also ist dieses Punktethema so allgegenwärtig, dass ihr dann auch sagt, okay, also wir haben uns das jetzt angeguckt, die punkten massiv, da haben wir es jetzt, um da wirklich zu den zwei besten Mannschaften zu gehören, was ja nur das ist ja das, was dann dir auch einen Vorteil bringt, der macht jetzt keinen Sinn mehr, da gucken wir jetzt ein Stück weit weg und konzentrieren uns lieber auf, ich sage mal, dass wir bei den großen Rennen eine große Wahrnehmung oder sowas haben, oder ist das, oder wäre das zu kurz gedacht, dass man jetzt, ich meine, wir haben jetzt Mitte März, dass man jetzt Mitte März in einem Punkte-Ranking der UCI reinguckt?
Ja, also dieses dreijährige Ranking ist sicherlich für uns nicht glücklich. Einfach auch schon mit dem Zeitpunkt, dass es im letzten Jahr begonnen hat.
Für die World Tour Lizenz.
Genau, für die World Tour Lizenz, weil wir ja im letzten Jahr, wie gesagt, nur 20 Fahrer hatten und damit auch kein übermäßig großes Rennprogramm gefahren sind. Man muss sagen, es gibt natürlich die meisten Punkte bei den World Tour Rennen. Auch die sind nochmal abgestuft. Es gibt extrem viele Punkte für die Grand Tours und bei den Grand Tours vor allem für die einzelnen Etappen. Ich würde jetzt mal sagen, weniger für die Gesamtwertung, aber für die Etappen, wenn man mal all die Punkte zusammenzählt, die ausgelobt werden bei einer Grand Tour, dann sieht man halt, dass ein massiver Teil einfach durch die Etappen abgedeckt wird. Wir sind im letzten Jahr keine Grand Tour gefahren, konnten deswegen auch keine Punkte dort sammeln. Es ist sicherlich auch so, was ja auch verständlich ist, dass die World Tour Teams, die dann natürlich auch ein Mitspracherecht in einer gewissen Art und Weise hatten, natürlich ihre Position behalten möchten. Und dadurch, dass die World Tour Teams alle Rennen fahren dürfen, ist es natürlich in deren Benefit, das Ranking so zu haben, wie es ist. Neben den ersten beiden Pro-Teams gibt's noch das dritte Pro-Team, das eine automatische Einladung erhält zu den Eintagesrennen. Also das ist sicherlich auch nicht verkehrt, da auf den dritten Platz zu kommen. Man muss sicherlich realistisch sein, dass es sehr, sehr schwierig wird, jetzt in diesem Dreijahresranking so weit nach vorne zu kommen, dass man da unter den besten 18 World Tour Teams steht. Das ist uns auch bewusst, dafür sind wir realistisch genug. Aber nichtsdestotrotz, wenn man jetzt sich das Ranking anguckt, dann sieht man, dass Lotte und Israel da sehr gut punkten und auch in dem dreijährigen Ranking nicht ganz hinten stehen. Und letztlich geht es dann auch wieder darum, wer in 25 dann die besten beiden Pro-Teams werden, die dann wieder die Möglichkeit haben, alle Rennen zu fahren, wenn der neue Rhythmus dann losgeht. Und ich denke, das ist für uns auch ein realistischeres Ziel, als jetzt auf die Punkte zu gucken, um dann nach drei Jahren World Tour zu werden. Und was man auch sagen muss, man weiß ja auch nicht, wie sich die ganze Situation rund um die Mannschaften entwickelt. Im Moment scheint es so, dass es dem Radsport relativ gut geht, dass das neue große Sponsoren auf der einen Seite mit reinkommen, auf der anderen Seite finden aber auch ja das beste Team der Welt im letzten Jahr kein Großsponsor oder hat lange Zeit gebraucht, um da ihren Sponsor zu finden. Vor 10 Jahren war es so, dass es nicht genug Teams gab, die World Tour Lizenz hätten lösen können. Im Moment sind wir in der Luxusposition im Radsport generell, dass es wahrscheinlich 23 Teams gibt, die sich das leisten könnten. Da muss man einfach mal die weitere Entwicklung abwarten und das auf uns zukommen lassen. Und wir fokussieren uns intern auf die Dinge, die wir selber in der Hand haben und die wir selber beeinflussen können.
Also ich halte fest, das Punktethema wird in der Zukunft möglicherweise noch eine größere Rolle spielen, als es das in diesem Jahr ist. Wenn wir jetzt gucken auf sowas wie einen Giro d'Italia, wo ja Dudo auch als Sponsor auftritt, ist das was, wo du sagen würdest, das steht schon ganz weit oben auf der Wichtigkeitsliste? Also ist das, kann man so weit gehen und sagen, okay, das ist für uns das wichtigste Rennen des Jahres? Oder sagst du, nee, das wär zu arg verknappt?
Also der Giro ist sicherlich eines der wichtigsten Rennen, das wir haben. Nicht nur aufgrund der Historie und der Größe, sondern auch, weil es für das Team die erste Grand Tour ist. Es ist natürlich auch ein enormer Stresstest für nicht nur für die Fahrer, sondern auch für den ganzen Staff, der dahinter steckt. Wie gesagt, auch ein Stresstest. Und ein Anzeichen, ob wir einen guten Job gemacht haben im Hintergrund, dass wir eben ein gutes, stabiles Fundament haben, auf dem wir dann operieren können. Also insofern ist das sicherlich ein extrem wichtiges Rennen, aber nicht nur aufgrund von den Ergebnissen, sondern auch zu sehen, ob unsere Struktur so funktioniert, wie wir es wie wir es uns gedacht haben. Wir haben natürlich auch ganz viele andere große Rennen, und ich glaube, jedes Rennen sollte ernst und wahrgenommen werden. Auch jetzt nicht, um irgendein Rennen irgendwie klein zu machen oder sowas, sondern es ist ja ein unglaublicher Aufwand, Rennen zu organisieren, Rennen durchzuführen, und zu jedem Rennen, zu dem wir kommen, wir sind auch dort sehr dankbar, dass wir eingeladen werden. Wie gesagt, wir brauchen ja eine Einladung für die Rennen. Wir wollen das dann natürlich auch uns dementsprechend bedanken, indem wir mit einem guten Team an den Start kommen, indem wir dort ein gutes Rennen abliefern. Also es ist nicht so, dass wir sagen, ja, wir uns ist jetzt komplett egal, was beim Rennen XY passiert, und wir setzen alle unsere Karten auf den Giro. Nichtsdestotrotz ist natürlich der Giro auch neben den Klassikern, neben auch den Schweizer World Tour Rundfahrten, natürlich ein extrem prestigeträchtiges Rennen, bei dem wir natürlich gut fahren wollen. Und wir wissen auch, dass die Anforderungen für eine dreiwöchige Rundfahrt andere sind als für eine einwöchige 2.1-Rundfahrt, und müssen uns da natürlich auch deswegen anders drauf vorbereiten. Und haben dann natürlich auch dementsprechend unsere oder viele sehr leistungsstarke Fahrer dann dort am Start. Also insofern hat es natürlich schon einen hohen Stellenwert, und auch dadurch einfach, dass es 3 Wochen ist, oder insgesamt ja 4 Wochen dauert, wenn man An- und Abreise mit dazu zählt, ja. Diese Fahrer dann natürlich auch in der Zeit nicht für andere Rennen verfügbar sind, etc., nimmt es natürlich schon einen unglaublich hohen Stellenwert in unserem Kalender ein.
Ja, ja. Ich dachte, du sagst jetzt, nein, die Tour de Suisse steht über allem. Wollte ich nur locken. Wenn es jetzt um eine Perspektive geht, ich könnte mir vorstellen, dass man schon jetzt quasi daran arbeiten muss, wo will man in Zukunft hin, auch an Verstärkungen für 2025 und an Perspektiven. Arbeitet ihr da, dass ihr Stück für Stück guckt, okay, wo können wir ein Stückchen besser werden? Oder habt ihr quasi im Office so eine Vision, wo dann steht, okay, also da wollen wir dann in dem nächsten Rhythmus, der dann danach kommt, da wollen wir World Tour sein und da wollen wir dann das und das Ziel erreichen? Oder ist das etwas, wo ihr in so einem Prozess, den ihr jetzt auch mit Scouting bei Fahrern, aber auch mit der Infrastruktur, ist ja, glaube ich, immer so, dass ihr Schritt für Schritt jetzt weiter wachsen wollt und eher es nicht um etwas geht, wo ihr auf einem Level bleibt, sondern eine Stufe nach oben gehen. Aber dieses Stufen nach oben gehen, ist das was für euch klar definiert ist in dem Prozess, wo ihr auch jetzt sagt, okay, wir wissen schon, für die und die Rennen, die für uns sehr, sehr groß und wichtig sind, können wir den und den Fahrer holen und dann packen wir das quasi in so einem Konstrukt zusammen. Ist das jetzt tatsächlich schon so präsent im Mitte März?
Ja, absolut. Also wir analysieren natürlich konstant und die ganze Zeit, wo unsere Stärken und wo unsere Schwächen liegen in der Struktur. Und da müssen wir natürlich nachsteuern. Also das geht jetzt nicht nur unbedingt um Fahrer, sondern das geht auch um den Staff, der hinten dran steht. Also es geht um Mechaniker, um die Swannies, es geht um Nutrition, es geht um Medical, es geht um das Office, um die Logistik. Also es sind überall. Überall gucken wir natürlich nach den Prozessen, die wir installiert haben und wo wir die noch geschmeidiger machen können. Und wir wissen auch, dass wir dort noch eine große Menge an Aufgaben vor uns haben. Wir haben ja erst vor knapp 1,5 Jahren damit gestartet, und es ist ja auch logisch, dass da noch nicht alles so komplett rund läuft, wie man sich das vorstellt. Aber wir gehen Schritt für Schritt nach vorne und verbessern uns stetig. Und wenn man ist dann natürlich oft auch da in diesem Tagesgeschäft irgendwo mit involviert, und es ist dann gut, wenn man dann immer mal wieder ein bisschen herauszoomt und zurückguckt, wo stand man vor anderthalb Jahren und was sind schon die ganzen Schritte, die man gemacht hat als Team. Und dann denke ich, ist es schon ein sehr beeindruckendes Konstrukt, was da der Fabian, der Raffi und all diejenigen, die dort beteiligt sind, auf die Beine gestellt haben.
Und wie ist das für dich mal? Du bist ja vorher als noch sehr junger Trainer zu damals in das Sunweb-Konstrukt gekommen. Und jetzt bist du bei so einem Radsport-Startup, sag ich jetzt mal flapsig, bist du jetzt da quasi mittendrin. Hast du, also die Frage soll nicht sein, ob dir das Spaß macht, sondern die Frage ist eher danach, hast du, was sind die Dinge, die du vielleicht komplett unterschätzt hättest in so einem Aufbauprozess? Und was ist das, wo du festgestellt hast, das ist etwas, wo du dich gerne drum kümmerst, was jetzt vielleicht, was du gar nicht gedacht hättest, dass es das gibt, dass man sich darum kümmern muss?
Also erstmal ist es lustig, dass du das sagst mit dem Startup, weil das auch eine Bezeichnung ist, die wir intern öfter benutzen, dass wir sagen, wir sind ein Radsport-Startup. Was das Schöne ist an einem Startup ist, dass das eben, oder auf der einen Seite ist es ein Fluch, auf der anderen Seite ist es ein Segen, dass die Prozesse und wie das gesamte Team aufgebaut sind, noch nicht so klar definiert sind. Und dass natürlich die Leute, die dann am Anfang mit reinkommen, diese ganzen Prozesse auch gestalten können und aufbauen können, auf eine neue Art und Weise und man da nicht eben in irgendwelchen alten Strukturen festhängt, die da irgendwo leicht angestaubt sind. Das ist sicherlich eine Sache, die eine Menge Energie kostet, die auch manchmal frustrierend ist, aber die doch oft schon sehr sehr wertschätzend ist auch und der man auch eine Menge abgewinnen kann. Und was ich wirklich, wirklich an dem Team und dem Aufbau schätze, ist, dass wirklich viele sehr, sehr gute Menschen in diesem Team mit involviert sind, mit denen man sich gut unterhalten kann, die jeden Mitarbeiter nicht nur irgendwie sehen als irgendeine Zahl, als irgendeine Nummer, die da für das Team irgendwie eine gewisse Zeit arbeitet, sondern es wird immer der Mensch dahinter gesehen. Und das ist was ich so bisher noch nicht kennengelernt habe und was dann schon irgendwo dazu führt, dass man doch fast jeden Morgen aufsteht und wirklich Lust und Freude hat und sich darauf freut, mit dem Team zu arbeiten, dass man sich auch wirklich freut, mit dem Team zusammenzukommen und nicht denkt, boah, jetzt muss ich irgendwie schon wieder dahin diesen und jenen sehen, sondern man freut sich eigentlich wirklich, jeden im Team zu sehen. Und das ist wirklich eine Atmosphäre, die dort geschaffen worden ist, die sehr positiv ist und sehr, sehr viel Spaß macht.
Und woraus ziehst du deine Bestätigung für das, was du machst? Sind es dann am Ende doch Ergebnisse, wenn du Fahrer XY siehst, der ein Ergebnis einfährt oder jetzt sowas, ein Etappensieg bei Paris-Nizza oder ist das was, wo du doch ein Stück weit weg bist von dem reinen sportlichen Erfolg, weil du ja, also ich weiß jetzt nicht, bei wie vielen Rennen du tatsächlich vor Ort dabei bist, vermutlich mehr als bei deinem Arbeitgeber vorher, aber also du weißt, was ich fragen will, ist in deinem Bestätigungs, in dem, wo du sagst, das ist, da kommt das, was da zurückkommt, ist es dann am Ende doch, weil es ein Ergebnissport ist es dann am Ende doch ein Ergebnis?
Für mich ist es nicht ein Ergebnis, sondern ich denke, wie gesagt, wenn man die verschiedenen Punkte dieses oder wenn man Zwischenschritte und einen Prozess installiert, der dazu führen soll, dass die Fahrer eine bessere Möglichkeit haben, ein Ergebnis einzufahren und all diese Punkte, die wir uns vorgenommen haben, dann auch dementsprechend umgesetzt werden, natürlich auch mit einer nötigen Flexibilität, weil letztlich, klar, haben wir alle irgendwie eine Vorstellung, wie irgendwas oder wie gewisse Dinge ablaufen sollten, aber es ist, glaube ich, wichtig, immer noch eine gewisse Flexibilität damit mit dabei zu haben. Und dann, denke ich, geht es sehr viel nicht nur um Ergebnisse, sondern vor allem um Wertschätzung. Wertschätzung für die Arbeit, die man macht, dass jeder und auch ich versuche, mein Bestes zu geben und das wertgeschätzt wird. Und es ist auch klar, dass es nicht immer zu einem positiven Ergebnis führt und wir in jedem Rennen irgendwie das Ergebnis haben, das wir wollen, aber oder dass wir uns wünschen würden, aber das ist nun mal Teil des Geschäftes. Und ich glaube, Wertschätzung gegenüber einander zu haben und ein Vertrauen zu haben ineinander in den Prozess, den man zusammen angeht und in das Projekt, das man zusammen angeht, das ist eigentlich für mich das Motivierende und das sehr Positive.
Am anderen Ende steht so ein Prozess, so eine Entwicklung geht nicht ohne Rückschläge. Welcher Rückschlag 2024 war der, wo du am meisten dran zu knabbern hattest?
Boah, das ist eine gute Frage. Da gab es natürlich einige Rückschläge. Also ich meine, gerade jetzt die Verletzungen der Fahrer, wenn man entweder dabei ist oder die Information bekommt, dass ein Fahrer gestürzt ist, dann ist es natürlich immer mal so ein kleiner Schock, wenn man dann auch hört, wie es dann um die Fahrer steht und wenn man sich dann da hineinversetzt, was die jetzt die nächsten Wochen durchmachen, das ist natürlich nie schön. Und wir hatten, ich habe es ja schon mal erwähnt, in diesem Jahr drei schwere Gesichtsverletzungen vom Mika Heming, vom Alberto Dainese und vom Joel Sutter. Und das waren schon ordentliche Rückschläge, was jetzt gerade die Fahrer angeht, die nicht sehr, sehr schön waren.
Das ist dann auch das, was dich dann da am meisten mitnimmt, als Coach wahrscheinlich sowieso.
Ja, definitiv. Und ich meine auch jetzt der Florian Storck, du hast es ja auch vorhin erwähnt, der hatte vor einigen Jahren dort eine schwere Verletzung bei der UAE-Tour und ist jetzt wieder in den einen oder anderen Sturz bei der UAE-Tour verwickelt gewesen. Das war sicherlich auch nicht so einfach. Und da hätte ich mir natürlich auch persönlich und wir als ganzes Team für ihn gewünscht, dass er da einfach eine sehr positive Erfahrung machen kann in UAE. Das war dann leider nicht ganz so positiv, wie wir es uns alle gewünscht hätten. Das war natürlich auch nicht schön. Ne? Aber diese, eine Karriere oder eine Rehabilitation, die verläuft halt nicht immer ganz geradlinig. Und da gibt es immer Höhen und Tiefen. Und das Wichtige ist aber dann, dass man gemeinsam irgendwo aus den Tiefen wieder rauskommt und wie man auch mit denen umgeht.
Fällt es dir dann schwer, dass du dann derjenige sein musst, in Anführungsstrichen, der dann irgendwie doch positiv drauf einwirkt? Also gerade jetzt in so einem Fall wie bei Florian, der dann einfach, ich weiß gar nicht, war das zweite Etappe oder erste Etappe, wo er dann komplett umgefahren wird? Man hat im Fernsehen noch das Rad fliegen sehen. Also du bist ja in einer Position, jetzt gerade auch in deiner Headcoach-Position, bist du ja dann vielleicht auch derjenige, der dann positiv nach vorne gucken muss und einwirken muss. Ist das was dir dann auch schwerfällt an manchen Punkten oder ist das wo du jetzt auch mit der Erfahrung der Jahre einfach sagst, das ist halt ganz normal Teil meines Jobs?
Also es ist sicherlich Teil des Jobs, aber einfach ist es nicht unbedingt, wenn dann Fahrer irgendwo da verzweifelt sind und teilweise können sie auch wirklich gar nichts dafür. Also gerade jetzt der Sturz von Florian bei der UAE-Tour, da hat ihn jemand von hinten angeschoben und praktisch in den Fahrer vor ihn reingeschoben, der die Richtung gewechselt hat und der Florian konnte einfach gar nichts dafür und sah dann doof aus, weil er als Einziger gestürzt ist, aber ist halt von hinten wirklich mit der Hand angeschoben worden. Also das war schon ein bisschen bitter und ich glaube, dann sind halt auch natürlich irgendwo Dinge hochgekommen, die er dann da, sag ich mal, in den letzten paar Jahren dann mit sich rumgeschleppt hat, einfach aufgrund dieser schweren Verletzung, die er dort hatte. Aber wie gesagt, rauszuzoomen und einen Blick auf das große Ganze zu haben, das ist schon immer eine wichtige und eine gute Sache. Und das war auch bei der UAE-Tour der Fall, wo jetzt nicht nur der Florian zu kämpfen hatte, sondern auch der Arvid zu kämpfen hatte. Also er ist ja, also die Jungs haben generell einen hervorragenden Job gemacht und er ist dreimal Zweiter geworden und wollte halt dann unbedingt diesen Sieg und hat auch diesen unbedingten Siegeswillen. Aber es war dann halt auch immer wichtig, wieder die Fahrer so auf den, oder auch vielleicht ein bisschen darauf hinzuweisen, wie weit wir schon gekommen sind und wie gut eigentlich unser Prozess ist und dass dieser Sieg dann natürlich super, super schön und super wichtig ist und letztlich das auch einer der großen Gründe ist, warum die Fahrer so hart arbeiten und dort reinhalten. Aber dass sich jetzt die Sicht, beispielsweise meine Sicht oder die Sicht vom Kurt oder von dem Team auf den Arvid nicht verändert, ob er jetzt das Radrennen gewonnen hätte oder nicht, weil er letztlich auch in UAE schon das physische Potenzial gehabt hat und das Team das Potenzial gehabt hat, das Rennen zu gewinnen. Es kommt dann halt das ein oder andere dazwischen, dass es nicht klappt. Und aber dann weiter dran zu glauben, weiter zu arbeiten, Kleinigkeiten zu verbessern, das ist dann das Wichtige. Und gerade bei den Sprintern beispielsweise, jetzt war es sehr schön, dass sie dann knapp anderthalb Wochen später in Paris-Nizza dann den nächsten Schritt machen konnten und dann das Rennen final gewonnen haben. Also das ist dann wieder was sehr Positives. Und ja, sag ich mal, diesen Prozess zu begleiten, das gehört natürlich auch zu unserem Job mit dazu.
Zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, was wäre dein Wunsch für diese Saison? Ist es sowas wie, dass du sagst, ich wünsche mir einfach einen Etappensieg beim Giro oder bei der Tour de Suisse? Oder hast du für dich eher andere Ziele, dass du sagst, okay, wenn es uns gelingt, einen guten GC-Fahrer zu holen oder einen unserer Fahrer, die da Potenzial haben, nochmal auf ein Level 1 höher zu setzen oder sowas in der Art. Also wo siehst du das, ein ganz konkretes Ziel, wo du auch sagen kannst, okay, das könnte ich jetzt auch in der Form eines Wunsches quasi formulieren.
Ja, der größte Wunsch ist derselbe wie vor einigen Jahren auch schon, der ist, dass die Fahrer gesund bleiben und auf ihrem Rad sitzen bleiben. Weil ich denke auch, dass da sind auch einige Dinge schon vorgefallen in den letzten anderthalb Jahren, die uns leider immer wieder darauf oder daran erinnern, dass eben die Gesundheit irgendwo das Wichtigste ist, was wir haben. Und wenn wir nicht gesund sind und verletzt sind, je nachdem, wie schwer die Verletzungen oder die Krankheiten sind, die einfach nicht schön sind und dass wir froh sein können über jeden Tag, den wir haben und den wir gesund sind. Also ist das auf jeden Fall mal der erste Wunsch für alle Fahrer und alle anderen auch im Team. Und rein sportlich gesehen, also ich würde es wie gesagt nicht an Ergebnissen festhalten, aber für mich ist es zufriedenstellend, wenn wir den Fahrern und dem Staff die Möglichkeit geben und gegeben haben, dass sie selber ihr Potenzial weiterentwickeln können und sich auch selbst verwirklichen können. Weil jeder, wie gesagt, in diesem Team verdient es, gesehen zu werden. Es sind nicht irgendwelche Nummern und Zahlen, sondern es sind alles Menschen, sowohl die Fahrer als auch der Staff, die ihre eigenen Ambitionen haben. Und die Fahrer dabei zu unterstützen und den Staff zu unterstützen, ihre Ambitionen weiterzuentwickeln, das ist das, was mich antreibt und was mich dann letztlich auch glücklich macht. Und bei dem einen wird es dann ein bisschen deutlicher zu sehen sein, vielleicht auch in den Medien mehr zu sehen sein. Bei dem anderen wird es mehr im Hintergrund der Fall sein. Aber bin ich mir sicher, dass es ganz viele positive Glücksmomente in den kommenden Monaten geben wird bei uns.
Sehr, sehr, sehr gute Antwort. Also bei welchem Rennen lässt du es dir, und das ist jetzt wirklich die letzte Frage versprochen, bei welchem Rennen lässt du es dir nicht nehmen, vor Ort zu sein?
Also das nächste Rennen, bei dem ich am Start sein werde, ist die Tour de Romandie. Wir haben unsere Coaches dementsprechend aufgeteilt, bei den verschiedenen Rennen zu sein. Und ich glaube, auch da geht es einfach darum, dass man miteinander spricht und guckt, okay, wer hat für welches Rennen ein gewisses Interesse, wer kann wo seine Stärken mit einbringen. Und so haben wir das alles aufgeteilt. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass die verschiedenen Coaches und auch für mich, dass man verschiedene Erfahrungen macht und nicht immer nur bei denselben Rennen ist, sondern auch unterschiedliche Rennen sieht. Ja, vielleicht auch mal da auch aus seiner Komfortzone rausgeht und nicht nur zu dem geht, was man schon kennt, sondern auch Dinge sieht, die man vorher vielleicht nicht gesehen hat. Für mich dieses Jahr wichtig ist auf jeden Fall auch, die Tour de Suisse vor Ort zu erleben. Auch im letzten Jahr war ich dort vor Ort. wo wir ja wirklich keinen schönen Ausgang des Rennens gehabt haben. Ich denke, das wird dann vielleicht auch helfen, für mich als auch für den Staff, der dort vor Ort war, vielleicht einen Abschluss auch mit dem Thema zu finden.
Ja. Okay. Jetzt haben wir hier zum Schluss noch mal ein Thema angeschnitten, was zu diesem Sport, wie du vorhin gesagt hast, ein Stück weit die Gefahr gehört dazu und das blendet man gerne mal aus. Aber wenn so ein tragisches Unglück passiert, wie das mit Gino Mäder, dann führt es einem das auch wieder vor Augen, wie gefährlich dieser Sport ist und was da eigentlich dazugehört. Und ich glaube, das ist etwas, was so abstrakt ist, was man zwar irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf hat, aber was man nie wirklich greifen kann, immer nur in solchen Fällen. Ja. Und wie schwer das auch fällt, jetzt nicht nur in diesem Beispiel, es gab ja leider schon seitdem ich im Radsport ein bisschen was zu tun habe, gab es ja schon einige Fälle und habe bei manchen auch mitbekommen, wie lange solche Sachen nachwirken können. Deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass es für alle, die da im vergangenen Jahr dabei waren, dass das etwas ist, was nicht einfach ist, dann auch zu überwinden und da einen Prozess zu finden, sowas nicht zu vergessen, aber dann doch damit in irgendeiner Form abschließen zu können, kann ich mir schon vorstellen. Und in deinem, eurem Falle jetzt natürlich auch nochmal im besonderen Maße.
Ja. Ja.
Ich bedanke mich für deine Ausführungen und diesmal warten wir nicht 4 Jahre, bis wir wieder miteinander reden. Und ich frage auf jeden Fall am Ende der Saison, kannst dich schon mal darauf vorbereiten, frage ich dann die Entwicklungsschritte bei jedem einzelnen Fahrer und bei eurem Projekt, frage ich dann ab.
Optimal, da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Vielen Dank.
Danke, Sebastian, und ich wünsche euch alles Gute und sage den Hörern und Hörerinnen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.